Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 verliert 1:3 in Elversberg. Damit sind wir in die Länderspielpause gestartet. Damit kommen wir auch aus der Länderspielpause raus. Ich kann euch sagen, das hat nicht gereicht, um uns milde zu stimmen. Und wir werden da heute Abend schon nochmal drüber sprechen müssen und nicht einfach den Mantel des Schweigens darüber hüllen und vorausschauen. Das machen wir nicht. Deswegen herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und auch damit herzlich willkommen zurück aus der Länderspielpause. Und da werden wir, wie gesagt, drüber reden, über Elversberg, über Darmstadt. Und da freuen wir uns sehr drauf. Zuerst möchte ich auf eine Sache hinweisen. Heute Abend gibt es die Weltpremiere des Hannover 96 Podcasts Pause vom Platz. Hannover 96 hat damit ein neues Podcast-Format gestartet. In der Premierensendung spricht Samira mit Ron-Robert Zieler. Und dabei geht es weniger um die Dinge, die auf dem Platz passieren, sondern da geht es mehr darum, um die Dinge, die neben dem Platz passieren, um den Menschen dahinter, hinter dem Fußballer. Also hört rein, überall, wo es Podcasts gibt, Pause vom Platz, der neue Podcast von Hannover 96. So, und jetzt aber in unsere Sendung rein. Und ich darf begrüßen an meiner Seite André. Guten Abend, André.
Ein Träumchen, einen wunderbaren, schönen guten Abend. Bin ich der Einzige, der gedacht hat bei deiner kurzen Pause beim Einspruch, dass du sagst, es weihnachtet sehr. Ich habe damit voll gerechnet und war da jetzt ein bisschen enttäuscht, dass das nicht kam. Es weihnachtet sehr, hätte schön gepasst. Ja, ich freue mich auf die Sendung. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Spiel einordnet. Für mich ein unfassbarer Tiefschlag oder ein nahezu großes Desaster. Und auch ein spannendes Projekt, was du vorgestellt hast. Wie spannend kann es denn sein, dass aktive Spieler über sich selber etwas erzählen? Aber wir hören einfach mal rein und geben dem Ganzen eine Chance. Ich bin.
Also das machen wir auch.
Ich spüre schon, ich bin gut drauf. Also, ich muss
aber das machen wir auch, André. Auch wir haben mit aktiven Spielern gesprochen. Also ich weiß nicht.
Ja, aber du lockst da ja das Beste aus denen raus. Das ist ja nicht wie beim SPD-Parteitag, wo alle nur irgendwelche Blasen absondern, sondern du haust
jetzt,
ja
auch wirklich Geheimnisse. Hören wir einfach rein. Ich freue mich jedenfalls, dass es da noch einen Podcast neben uns gibt. Es gab ja schon mal einen, aber der hat es nicht geschafft. Also hoffen wir, dass Hannover 96 einen längeren Atem hat. Und damit länger am Start bleibt. Und auch am Start heute Abend ist Chris. Guten Abend, Chris.
Ja, moin in die Runde. Demütig und so weiter, wie André es immer sagt. Ausgeschlafen nach 2 Tagen Schlaflabor, erholt nach 3 Wochen Schweden und erleichtert, dass nach, Achtung, 96 Jahren die Menschheit mittlerweile von einem weiteren rechtsextremen Element befreit wurde. Und somit kann es ja nur eine tolle Woche sein. Und so schlimm das Spiel gegen Elversberg dann auch gewesen sein wird und so schlimm es war, umso schöner ist die Vorfreude aufs nächste Spiel.
Ich wollte gerade sagen, sein wird bis in der Zeit zurückgereist, aber gut, es sei der Verziehen, der Teleprompter hat nicht wie bei Olaf Scholz flüssig den Text abgespult, sondern dann doch wohl eher hakelig. Sei es drum. Und natürlich der Experte für unsere Runde, der uns auch mal das Fußballerische erklären möchte, das ist Max. Guten Abend, Max.
Guten Abend, Tobi. Hallo, Chris und André. Ich freue mich auf die heutige Runde, aber viel weniger auf Elversberg, dafür umso mehr auf Darmstadt, weil ich damit sehr, sehr viel Zuversicht blicke.
Wow, das ist schon mal eine klare Ansage. Zuversicht, ja, so waren wir auch. Zuversichtlich waren wir vor dem Auswärtsspiel in Elversberg. Wir waren Tabellenführer. Es war dann auch tatsächlich das Wochenende wie gemalt für uns. Die ganze Konkurrenz hat Federn gelassen, sodass klar war, wir bleiben auch bei einer Niederlage Tabellenführer. Schade, dass es auch der Mannschaft klar gewesen ist, denn anders kann ich mir diesen Auftritt tatsächlich nicht erklären. Oder hat irgendwer von euch eine Erklärung? Also ich meine, wir haben wirklich viel gesprochen und die letzten Wochen waren wirklich positiv. Nach der Länderspielpause sind wir sehr, sehr gut nach dem Derby-Debakel sehr, sehr gut aus der Länderspielpause gekommen. Wir haben wirklich hervorragende Spiele gezeigt. Wir haben gezeigt, dass wir einen Trainer haben, der auch dann mal die richtigen taktischen Entscheidungen treffen kann und dann kommt Elversberg. Also wer kann es mir erklären? Ich bin immer noch fassungslos.
Es wird mal wieder Zeit für so ein Spiel, glaube ich. Weil wir können Konstanz einfach nicht. Und wenn wir dann noch, und das mag vielleicht jetzt böse sein, wenn wir dann halt noch in der Aufstellung Leuten eine Chance geben, an alter Wirkungsstelle vielleicht eine Leistung abzurufen, dann kann das auch böse nach hinten losgehen. Mir war klar, dass es gegen Elversberg sehr, sehr schwer wird. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir irgendwas mitnehmen, dass es so eine Schlachteplatte wurde. Das hatte ich dann, also ich weiß nicht, wie viel effektive Spielzeit oder wie viel effektive Viewtime ihr hattet. Ich glaube, meine lag bei 20 Minuten. Ich habe beim 0:2 erst eingeschaltet und war dann relativ zügig nach der Halbzeitpause wieder weg.
Da finde ich es aber ziemlich mutig, dass du ja der Erste bist, der ein Statement zu diesem Spiel abgibt, ja? Aber gut, auch das... Ja,
aber er hat immer weil das mein Beitrag war und ich ab jetzt nur noch zuhören werde.
So, also mit, okay. Rochet hat Chris recht, ansonsten ist das, muss ich ihm da komplett widersprechen, wir sind konstant und das ist das, was mich kolossal abbiep, darf man hier nicht sagen, aber so richtig. Und zwar warum? Es gibt immer die Ausnahme von der Regel. Und die Ausnahme von der Regel war Magdeburg. Und das ist so traurig, denn die Regel bei uns ist, dass wir auswärts schwach sind, mentalitätstechnisch nicht auf der Höhe sind auswärts, dass wir Spiele und Punkte herschenken, dass es wirklich ein Trauerspiel ist und jetzt kommt das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass ich glaube, dass wenn eine Serie reißt, es eher die Heimserie sein wird, die man mit zwei Niederlagen da niedergeht und das wird am Ende bedeuten, dass wir nichts da oben am Ende zu besprechen haben. Ich habe tatsächlich gehofft und vielleicht habe ich mich da blenden lassen, dass es genau andersrum ist, dass wir zwar, klar verlieren wir auch immer mal ein Heimspiel, aber dass wir unsere Heimserie mehr oder weniger durchziehen und jetzt auswärts langsam in Tritt kommen. Und man kann verlieren. Es ist kein Problem zu verlieren. Auch man kann auch mal auswärts verlieren. Man kann auch mal gegen einen auf dem Blatt schwächeren Gegner auswärts verlieren. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass unser Trainer nicht in der Lage ist, diese Mannschaft mentalitätstechnisch auswärts so einzustellen, wie es für eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga sein muss. Leitl muss weg. Und zwar endgültig. Wenn wir in dieser Saison aufsteigen wollen, muss Leitl weg. Und Markus Mann, liebe Grüße, wenn du noch ein so ein dummes Interview gibst, ja, wo du irgendwas über japanische Jugendspieler faselst und du nicht weißt, ob du im Winter noch neue Spieler kaufen kannst, dann geh gleich mit. Sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen im Winter, Max hat vorletzte Sendung erzählt, 2 verdammt neue Spieler, die uns qualitativ weiterbringen, weil Rochet es nicht packen wird. Wenn Max, der viel schlauer ist als wir alle zusammen, und sogar ich das erkennen, muss Markus Mann das längst erkannt haben. Und wenn Markus Mann das nicht schafft, auch weg. Wir haben in diesem Jahr die letzte Möglichkeit, in unserem kurzen Zeitfenster das zu schaffen und das so wegzuwerfen von der Mentalität her. Es geht nicht um eine knappe, unglückliche Niederlage. Kann passieren. Aber das so wegzuwerfen, ich könnte brechen. Und ganz ehrlich, ich brauche weder diesen Trainer noch diesen Sportdirektor. Ich kriege beide nicht weg, aber mit dem Trainer könnten wir anfangen, ein starkes Zeichen setzen als Tabellenführer und alles auf die Karte Aufstieg zu setzen. Volles Risiko.
Tobi, wow. mein erstes Statement war ein Problem?
Ja, also ich wusste nicht, ich wusste nicht, was da kommt.
Aber das mich würde auch interessieren, wie der Name von Ron Roberts Zieh das Meerschweinchen heißt. Hole ich mir unbedingt an im nächsten Podcast.
Also André ist wirklich relativ on fire und ich glaube, wir sind der einzige Tabellenführer, der hier so rangeht und den Kopf des Trainers fordert. Müssen aber auch sagen, wir sind der schlechteste Tabellenführer seit Einführung der eingleisigen zweiten Bundesliga. Noch nie hatte eine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt der Saison so wenig Punkte wie Hannover 96. Also ist Tabellenführer vielleicht auch relativ. Max, das war natürlich jetzt sehr, wie soll ich es ausdrücken? Ich sag mal emotional. Ich will es mal wertfrei ausdrücken. Emotional.
Ja, André oder ist so. Ja, also so emotional war ich 10 Minuten nach dem Spiel. Ich hatte gedacht, dass es 2 Wochen ein bisschen abkühlt. Bei mir ist es etwas abgekühlt, bedingt durch die sportliche Situation, weil wir ja immer noch auf Platz 1 sind und noch die Chance haben, es wieder gut zu machen. Was ich mich nur frage, ist, Leitl hier, Leitl da, wird ja viel diskutiert. Ich persönlich warte bis zur Winterpause mit meinem persönlichen Urteil. Aber dann würde ich André auch mal gerne fragen, was denn die Alternativen wäre. Also wenn wir mal nachdenken, ist der Trainermarkt in Deutschland so dünn wie noch nie, dass Darmstadt sich damals Florian Kohfeldt geholt hat, war ja verpönt in der Öffentlichkeit, aber funktioniert hat es. Und also ich habe mich noch nicht intensiv damit befasst. Eichner stand ja ganz kurz im Gespräch, weil der ja verschwagert ist mit Markus Mann. Aber wer soll denn im Winter diese Truppe übernehmen und in einem halben Jahr in der Lage sein, uns zum Aufstieg zu führen?
Ja, und genau das ist ja der Punkt. Du sagst, oder Tobi ja auch angedeutet, als Tabellenführer ist natürlich Quatsch, so eine Entscheidung zu treffen. Aber Moment, als Tabellenführer hast du ja etwas, was du als Angebot in die Warentheke und an Schaufenster packen kannst.
Max hat dich nach einem Namen gefragt.
Aufsteigen kannst.
Max hat dich nach einem Namen gefragt, André.
Ja, genau.
Max hat dich nach dem Namen
Markus Mann. Aber wir haben doch...
Moment.
Wir haben doch, wenn wir uns die Punkteschnitte angucken, insbesondere auswärts von Hannover 96, haben wir doch erkannt, dass alle letzten Trainer, die wir hatten, nicht besser waren. Also können wir auch irgendeinen holen. Ist ja völlig Hupe, wenn wir das Niveau halten wollen. Wenn wir das Niveau verbessern wollen, insbesondere auswärts, dann würde ich sagen, du brauchst auf jeden Fall keinen Trainer mit 3-Jahres-Plan, keine Konzepttrainer, gar nichts. Du brauchst tatsächlich jemanden, der ein Brenner ist, der die Jungs emotionalisiert mitnimmt und dann sich auf Welt ausbrennt, aber dann kannst du dich ja auch wieder trennen. Und davon gibt es ja einige. Aktuell ist ja noch
einer zum Beispiel
vom Typ, also willst du in Hamburg also einen Breitenreiter wieder haben?
Ich wollte ihn nie haben.
Also,
ich will auch nicht wieder haben.
Also die verfügbaren Trainer sind Breitenreiter, Slomka oder Uwe Neuhaus, die ich mal gerade überflogen habe.
Dann
oder, oder Labbadia, der Feuerwehrmann, aber so sehr brennt es ja bei uns nicht. Also,
ey, tatsächlich, stopp, also da möchte ich eins sagen, ich halte sehr, sehr viel von Bruno Labbadia als Trainer für ein halbes oder Gott, vielleicht sogar für 9 Monate. Ein halbes Jahr oder 9 Monate.
Ja, das sperr aber die Spielerfrauen.
Wärst du eine Spielerfrau, ja, hätte ich diesen Satz verstanden. Ja, das könnt ihr dann Ron-Robert Zieler fragen, nachdem er das mit dem Meerschwein...
Jetzt ist aber gut, André, jetzt hast du doch klar gemacht, dass du nicht hören möchtest, was Ron-Robert Zieler menschlich zu bieten hat. Max, fußballerisch, lass mal den André jetzt in Ruhe. Fußballerisch, erklär uns Elversberg.
Ja, wir haben sowohl offensiv als auch defensiv auf allen Linien versagt. Der defensive Matchplan weiß, die Halbräume abzudecken. Das heißt, wir haben im Mittelfeld mit einer Raumdeckung gespielt. Problem ist, dass alle 3 Tore aus Umschaltsituationen entstanden sind und wir deswegen dieses defensive Deckungskonzept gar nicht richtig umsetzen konnten. Also wenn wir mal auf das erste Tor blicken, war das ein, ja, ich drücke es mal, fataler Fehlpass von Rochelt aus, der unmittelbar zu einer Umschaltsituation geführt hat. Halstenberg, der im Mittelfeld viel zu spät ist. Und deswegen sind wir gezwungen, mit Kunze und Wdowik in der Kette zu verteidigen. Kunze rückt aus der Kette wieder raus. Wdowik muss auf außen den Raum von Elias Baum öffnen. Und wir kassieren einen 130 km/h-Schuss ins lange Eck. Und dann war die Stimmung, also sowohl am Ball als auch gegen den Ball, so niedergeschlagen, dass wir in den ersten 30 Minuten dominiert wurden von Elversberg. Bis zum zweiten Tor.
Aber auch aufs Übelste.
Aufs Übelste. Ja, wir sahen aus wie der letzte Platz der zweiten Bundesliga im Vergleich zu Elversberg.
Aber erklär mir das. Wie kann das sein? Also hatte das taktische Gründe oder war das tatsächlich so, dass dieses Tor wie so ein Neckbreaker gewesen ist und dann der beste Matchplan nicht funktionieren kann?
Naja, es war sowohl taktisch, weil wir das defensive Deckungskonzept nicht umgesetzt haben. Dazu war offensiv absolut tot. Also ich glaube, wir hatten... ich weiß nicht, ob wir 1 oder 2 Torschüsse insgesamt hatten im Spiel und ich glaube 8 Schüsse überhaupt, also in Richtung des Tores. Und wenn man dann in der 70. Minute erst anfängt, offensiv Fußball zu spielen, dann ist es natürlich folgerichtig, dass man hinten mehr zu tun hat. Und ich möchte auch ungern auf, also ich springe mal ein bisschen nach vorne, ich möchte ungern auf bestimmte Spieler einreden, weil ich das eigentlich nicht mag. Aber Halstenberg war bei allen 3 Gegentoren hauptverantwortlich dafür. Und als Leader dieser Mannschaft kann man ja nicht erwarten, dass wenn der Leader nicht in der Lage ist, mit dem Kopf komplett bei der Sache zu sein, dass die gesamte Mannschaft das umsetzen kann. Also es ist ein Mentalitätsproblem gepaart mit einer Inkompetenz, ein Offensivkonzept auf den Platz zu bringen.
Waren sie arrogant? Waren sie hochnäsig? Haben sie Elversberg nicht ernst genommen?
Das glaube ich nicht, aber es ist halt, also es gibt ja diesen Begriff Schönwetterfußballer. Und ich war letztes Jahr in Elversberg und es waren minus 10 Grad und ich habe mir den ganzen Körper abgefroren. Und ich glaube, du hast als Spieler einfach auch nicht so Lust und bist ja nicht so motiviert, dann bei diesen Temperaturen und bei der Kälte alles zu geben. Und Elversberg macht das ja, die sind das ja gewohnt. Die sind nicht ohne Grund heimstark. Die spielen nicht ohne Grund gegen Hamburg 4-2 oder holen sich ein wichtiges Unentschieden gegen Köln.
Also naja, und haben es am eigenen Leib ja auch schon erfahren, wie schwer es ist, gegen Elversberg was mitzunehmen. Also wenn man da dann immer noch mit einer laxen Einstellung reingeht, dann müsstest du die Leute heute noch rechts und links mit einem nassen Handtuch schlagen.
Ja, spricht ja jetzt erstmal nichts gegen. Also es war schon...
Ja das, was ich sage mit der Mentalität. Das ist ja genau mein Ansatz, den ich habe. Und ich sage mal so, unternimm, und es geht mir jetzt nicht um die Person, unternimm Heiko Herrlich, unternimm Marc von Bommel, unternimm, und wir können das ganze Spiel hier durchziehen.
Ja, nee, da wollen wir nicht.
Einige, die aktuell vereinslos sind, ja. Könnte man ja da vielleicht was anderes erwarten? Was macht eigentlich Urs Fischer aktuell? Sucht er nicht auch noch irgendeine Mannschaft? Also... Leute, es gibt Alternativen. Wenn wir aufsteigen wollen,
brauchen wir etwas.
So ja, geht es nicht weiter.
Gut, also
das Schönwetterspiel, da stimmt ja, was Max sagt, das Schönwetterspiel stimmt doch, aber das kann doch nicht sein. Leute, das sind Fußballprofis, die hier um den Aufstieg spielen,
da kann
die
der Trainer,
nie wieder nach Elversberg müssen.
Da kann der Trainer aber jetzt auch nicht nur bedingt was
für. Nur, er ist hauptverantwortlich für die Einstellung.
Nein, musst du,
er ist nicht verantwortlich, wenn Heizenberg über den Ball tritt, aber er ist verantwortlich für die Einstellung. Und Chris hat es angesprochen. Er ist verantwortlich für diese Rochelt-Aufstellung. Und ganz
das
ehrlich,
stimmt.
Das möchte mir mal einer erklären. Nach der das letzten stimmt. Woche davor, nach der letzten Doch, Woche davor,
ist
nach
erklärbar.
Den letzten Wochen.
Ist erklärbar, so ist erklärbar.
Spiel, nur weil er da mal gespielt hat. Ey, sorry.
Doch, ist erklärbar, aber es ist nicht mehr entscheidend. Es hat nicht funktioniert. Am Ende fahren wir dann mit dem 1:3 nach Hause. Und das einzig Positive, oder vielleicht sogar das Negative, weil du konntest es nicht gleich wieder umdrehen, ist, dass wir eben ein bisschen Pause hatten, ein kleines Testspiel hatten. Und jetzt dann aber, und Max hat gesagt, er ist positiv gestimmt, er ist zuversichtlich. Und jetzt haben wir genug gerantet. Also Max hat gesagt, er freut sich auf Darmstadt, möchte ich beinahe sagen. Und ich möchte von ihm wissen, weshalb, aber das erfahre ich gleich, genauso wie ihr. Nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Cary Grant, had a movie to catch up. Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also, sauer sind wir gewesen über Elversberg. Zuversichtlich ist zumindest Max in Bezug auf Darmstadt. Heimspiel, Minusgrade, 32.000 Zuschauer. Max, was ist daran jetzt positiv?
Ja, die Bedingungen, vor allem was unsere Motivation und die Motivation der Mannschaft angeht, ist natürlich verbesserungswürdig. Aber ich glaube, dass man in der Lage ist, dieses unfassbar formstarke Darmstadt hier zu stoppen. Dann lasst mich einmal kurz eingehen darauf, was denn Darmstadt überhaupt taktisch und spielerisch vorhat. Also die Grundformation ist ja ein 4-4-2. Das spiegelt sich in einer 4-Raute-2 wieder mit Andreas Müller als abkippenden Sechser. Teilweise auch ein 4-1-3-2. Das heißt, so wie wir das mal gegen Düsseldorf probiert haben, wenn man den Druck gegen den Ball erhöhen möchte. Was Florian Kohfeldt, anders als Thorsten Lieberknecht, macht bei Darmstadt, ist, dass er sehr gerne mit dem Ball spielt und versucht, den durch hohes und intensives Anlaufen zu bekommen. Das heißt, seit Kohfeldt im Amt ist, hat Darmstadt im Schnitt einen Ballbesitz von 54%. Wenn die dann im Ballbesitz sind, sind die beiden Außenverteidiger Nürnberger und Lopez die einzigen Breitengeber, denn der Rest der Darmstädter Mannschaft orientiert sich extrem ins Zentrum. Das heißt, das gesamte Spiel von Darmstadt soll im Mittelfeld und im Zentrum stattfinden und die Außenbahn wird nahezu komplett freigelassen. Das heißt, Klefisch rückt ins zentrale Mittelfeld, Förster und Correa von den Außenpositionen orientieren sich konstant im Mittelfeld, um die Bälle zu bekommen. Klefisch dahinter, also hinter Förster und Corredor, ist sowas wie ein Ballverteiler, sowas wie den Leopold, den wir haben, und hat bereits 73 progressive Pässe gespielt und das ist der 6. Wert in der gesamten Liga. Und der war, als Thorsten Lieberknecht noch Trainer war, glaube ich, bei 4-5. Das heißt, der hat unter Kohfeldt eine immense Entwicklung vorgenommen. Dann versuchen sie, außerhalb des 16ers in Abschlusspositionen zu kommen oder einen Steckpass in die Box zu spielen, ähnlich wie es Darmstadt, wie es Elversberg probiert hat gegen uns, das ist erfolgreich. Und Darmstadt hat wie Elversberg auch einen absoluten Schlüsselspieler vorne und das ist Isaac Liedberg. Das ist der Top-Torschütze der Liga mit 9 Toren und auch der Topscorer mit 9 Toren und 3 Torvorlagen, der sehr, sehr stark am Ball ist, also wirklich sehr gut im Dribbling ist, ein super Raumgefühl in der Box hat für Pässe, die auf ihn ankommen sollen und einen überragenden Torabschluss hat. Warum ich denke, dass wir gegen Darmstadt eine Chance haben, sind mehrere Faktoren. Ich habe mir das Spiel gegen Darmstadt von Darmstadt gegen Hertha im Einzelspiel angeguckt. Und man hat durch diese intensive Partie, die es gewesen ist, Darmstadt unfassbar einen Mangel an Fitness angemerkt. Und dass also ein Spiel über 90 Minuten von der gesamten Mannschaft wirklich nur schwer möglich ist. Dazu ist die Restverteidigung von Darmstadt, also die Absicherung von Müller, Riedel und Vukotic, relativ anfällig. Und Hertha konnte so immer und immer wieder in Umschaltsituationen gefährlich werden und hatte schon in den ersten 20 Minuten 8 Schüsse aufs Tor. Vukotic ist auch eine Personalie, die wir aus dem letzten Jahr kennen, da er bei Wiesbaden gespielt hat und dort Rizzoldi vollkommen aus dem Spiel genommen hat, weil der physisch und im Zweikampf extrem stark ist. Der hat allerdings sehr auffällige Defizite im Tempo und auch in seiner Beweglichkeit im Verteidigen. Und so kann man im Umschaltmoment besonders gefährlich werden. Das heißt, wir müssen hoch und intensiv pressen. Und diesmal diszipliniert und nicht so wie gegen Elversberg oder wie gegen Braunschweig, dass man sich nach 10 Minuten fallen lässt und sich nicht traut, weiter nach vorne zu gehen. Weil sobald wir Darmstadt einen Spielaufbau, also sobald wir den Spielaufbau von Darmstadt zulassen, werden im Zentrum diese Überladungen der Räume so gefährlich werden, weil ich uns im Mittelfeld nicht zutraue, das verteidigt zu bekommen oder nichts ordentlich verteidigt zu bekommen. Das heißt, wir müssen, wenn wir es nicht schaffen, das Pressing umzusetzen, im Mittelfeld durch sehr viele Zweikämpfe Darmstadt müde machen und das Spiel immer und immer wieder unterbrechen, dass wir diese Offensivdynamik verhindern. Dann habe ich noch einen Aspekt, der, gehört zur Startaufstellung, aber in Gankam würde ich nicht aufstellen mit dem Grund, weil wir diesen gleichen, erfolgreichen Matchplan wie gegen Karlsruhe anwenden können, dass wir den in der 60. bis 65. Minute reinbringen, um diese Offensivwucht, das Tempo und diese Tiefe haben, um diese Darmstädter, die spielerisch überragend sind, aber fitnesstechnisch und physisch ein Level unter uns sind, schlagen zu können.
Also ich habe erstmal viel Stärke von Darmstadt gehört, Chris, André, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und jetzt noch nicht so viel, was mich zuversichtlich macht.
Zuversichtlich würde mich Lucien Favre machen oder Materazzo, aber darüber sprechen wir ja gerade nicht. Auch das zwei Namen. Ich habe noch ein paar mehr, ich streue die immer mal wieder ein. So, Darmstadt ist die aktuell formstärkste Mannschaft der zweiten Bundesliga. Ich weiß gar nicht, 15 Punkte aus 8 Spielen oder 8 Spiele aus 15 Punkten, irgend sowas. Das ist erstmal nicht so verkehrt und die kommen natürlich jetzt aus meiner Sicht zu einer Unzeit. Auf der anderen Seite haben wir uns alle bedankt, als der Kelch Kohlfeldt an uns vorbeigegangen ist. So, dann können wir ja jetzt mal zeigen, dass wir eine große Klappe haben und was dahinter. Wir müssen gewinnen. Wir sind zum Gewinnen aus meiner Sicht komplett verdammt, nachdem wir so ein Auswärtsspiel hingelegt haben. Da müssen wir auch wieder Gutmachung leisten. Auch für die Zuschauer, weil die musst du mitnehmen, wenn du weiter oben dran bleiben willst. Du musst die Hütte voll haben. Du musst eine Unterstützung haben, die dir auch ein bisschen Kraft und Power geben. Und mein Eindruck aus dem Karlsruhe-Spiel war, dass die Fans abwartend sind. Die müssen erst den Funken mal vom Rasen bekommen, um dann selber mitgehen zu können und auch mitgehen zu wollen. Und deswegen ist das, was Max gesagt hat, nicht das Einzige, aber das hauptsächlich, was mir Hoffnung macht, nämlich das, was Hertha auch gezeigt hat, dass in der Anfangsphase Darmstadt anfällig war für Angriffe und für Torschancen. Und wenn man da vielleicht auch einfach mal einen macht, einfach mal einen über die Linie drückt, wirkt oder schlänzt oder zirkelt, ist mir egal wie, dann kann das auf jeden Fall den Move in die richtige Richtung geben. Und darauf baue ich und hoffe ich jetzt einfach. Es darf nicht sein, was nicht sein darf. Und deswegen müssen wir jetzt gewinnen. Ich habe keinen Bock, dass wir in diesem tristen Endnovember hier unsere Ambition für ganz oben über Bord werfen müssen. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Dann straft mich Lügen, lieber Herr Leitl und lieber Herr Mann, und zaubert jetzt eine Serie von 3 Heimsiegen und 2 Auswärtssiegen hin. Dann bin ich ja auch zufrieden. Rückfrage an Max. Er hat ja gesagt, er möchte die Karlsruhe-Taktik fahren mit in Gankam ab der 60. Wie siehst du es denn mit Tresoldi von Anfang an? Weil ich würde sagen, der ist für das hohe Pressing geeigneter als unser Kalifik. Und dementsprechend wäre da meine Frage an dich, den aber von Anfang an, oder?
Tresoldi auf jeden Fall von Anfang an. Der hat bei der U20 auch 2 exzellente Spiele gemacht. Also,
Wie so oft
bei der U20. Nee, aber wir müssen in dieser Partie... Es wird sehr, sehr intensiv werden müssen, um das zu gewinnen. Weil spielerisch ist uns Darmstadt offensiv einen Schritt voraus. Und das weiß Darmstadt, das wissen wir und das weiß auch jeder Fan. Das heißt, wir müssen früh wirklich intensiv und hoch anlaufen und verhindern, dass die ein Spiel aufbauen können. Wir sind ja sowieso die Mannschaft, die meisten Fouls in der Liga betreibt oder die meisten Fouls quasi abgibt. Das heißt, wir müssen das nutzen, dass wir Darmstadt müde machen, weil wenn wir uns fallen lassen, wird Darmstadt in Ruhe aufbauen, den Ball zirkulieren lassen und rollen lassen. Und fitnesstechnisch sind wir absolut voraus. Also Halstenberg läuft ja gegen Magdeburg dann noch 2 Sprints, um so eine 10 Kilometer voll zu machen. Oder auch ein Enzo. Und das wird die entscheidende Waffe sein für uns. Nicht spielerisch, sondern über die Physis und über die Intensität.
Du hast Halstenberg ja gegen Elversberg zu Recht kritisiert. Und jetzt muss man sagen, dass Josh Knight besonders im Testspiel jetzt in der Länderspielpause eine sehr gute Performance gezeigt hat, hat auf der rechten Seite auch noch dann den vor ihnen spielenden Schienenspieler Momolu gecoacht, wie wir mitgekriegt haben. Auch Leitl hat ihn extrem gelobt. Auch in der Pressekonferenz hat Leitl Josh Knight, ich möchte sagen, stark geredet, gesagt, dass er jetzt körperlich in der Verfassung ist, in der er nicht gewesen ist, weil er im Sommer eine Verletzung hatte, dass er auf Augenhöhe ist mit Phil Neumann und Marcel Halstenberg, dass er nicht nur eine Option ist für eine Dreierkette, wo er gesetzt ist, sondern sogar für eine Viererkette. Also das ist schon sehr viel Lob für einen Josh Knight. Hältst du es für möglich, dass dann Halsmerk oder Neumann auf die Bank müssen, wenn wir Viererkette spielen?
Also Neumann sehe ich eher nicht, weil der in der Restverteidigung zu wichtig ist, also vor allem durch sein Tempo, dass Halstenberg nicht so hat wie Neumann, zu wichtig ist, um auf die Bank gesetzt zu werden. Also ich weiß ja nicht, wie Hannover die Videoanalyse betreibt, aber als ich das gemacht habe, war Halstenberg halt hauptverantwortlich für alle drei Gegentore, weil er beim ersten Tor nicht da war, weil er beim zweiten Tor, also in der Box, Aslani nicht Mann gedeckt hat und weil er beim dritten Tor komplett aus der Kette gezogen ist. Ist ja nicht das erste Mal, dass Halstenberg einen Formtief hat. Das hat er gegen Braunschweig und gegen Bielefeld auch gehabt. Es wäre halt schon mutig, das zu machen. Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte.
Würdest du es machen?
Also Neumann würde ich... Die Frage ist Knight oder Halstenberg. Ich glaube, ich würde es eher nicht machen. Ich glaube, dafür ist der Sprung bei Knight noch zu groß, um das zu machen. Weil der ja auch gegen Bielefeld in der 30. ausgewechselt wurde, weil es zu viel war. Und ich glaube, es wäre auch ein zu krasses Zeichen an Halstenberg, um ihm zu sagen, ja, wir nehmen dich jetzt raus für diese wichtige Partie, weil du im letzten Spiel ja nicht gut gespielt hast.
Chris, was meinst du?
In erster Linie kann es ein Signal des Trainers sein, um einen Spieler, der vielleicht aufbegehrt, ein bisschen ruhig zu stellen, gerade wenn er gute Leistungen abgerufen hat. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon Spiele gehabt, wo Halstenberg durchaus so zwischen der 60. und der 75. raus musste, weil er selber Defizite hatte. Und es kann ja durchaus auch sein, dass man den Spieler auf diese Einsätze vorbereiten möchte, also Knight jetzt, vorbereiten möchte darauf, dass er in Zukunft wieder verstärkt Einsatzzeit bekommt. In welcher Form? Ob in also Startelf sich auch schwierig, schon alleine, weil der Name Halstenberg so groß ist, dass wenn das schief geht, dass es dem Trainer auch auf die Füße fallen wird. Aber auf jeden Fall im Rahmen von regelmäßigen Wechselzeiten. Weil das mit Halstenberg nicht alles nur rund läuft, haben wir, wie Max richtig sagt, im letzten Spiel nicht das erste Mal auch gesehen.
Ja, und ich finde auch, dass er körperlich ein bisschen Probleme hat in dieser Saison. Also er hat immer wieder kleine Wehwehchen, ist jetzt auch nicht vielleicht groß verwunderlich in dem dann langsam auf die Mitte 30 zugehenden Alter. Und vielleicht, aber Trainer hat heute in der PK gesagt, das sind alle fit, Halstenberg ist voll fit. Das ist dann für mich eher das Indiz. Und da bin ich dann bei Max, er wird den Schritt nicht gehen. Er hat erst Knight groß stark geredet, dann aber in der PK nochmal deutlich darauf hingewiesen, Halstenberg ist voll fit. Er hätte da die Möglichkeit gehabt, zu sagen, dass er bei Halstenberg noch nicht sicher ist, ob er starten kann, dann wäre es völlig okay gewesen. Das wäre ihm dann auch nicht mehr auf die Füße gefallen, weil dann hätte er es ja machen müssen. Aber aufgrund der Aussage, dass Halstenberg voll fit ist, glaube ich auch, dass das nicht passieren wird, André.
Ich glaube auch, aber wenn ihr möchtet, kann ich ja Roger Schmidt oder Nico Kovac mal eine E-Mail schreiben und mal nachfragen, wie die das sehen. Die sind natürlich völlig außerhalb unseres Budgets, das ist mir nur auch klar. Nee, aber Halstenberg musst du, glaube ich, spielen lassen. Der ist ein Anker auch für die Zuschauer. Ich glaube, Max hat ja recht, dass er ihn kritisch gesehen hat und Chris hat auch recht, dass er ihn schon öfter mal kritisch gesehen hat. Ich glaube, das reicht aber nicht, um so einen Spieler rauszunehmen, gerade in einem Heimspiel. Fußball ist eben auch ein bisschen Entertainment und die Leute gehen dann auch ins Stadion, um Eddie zuzuwinken oder eben auch den einen oder anderen Spieler zu sehen. Und das könnte eben auch ein Halstenberg sein, vielleicht weniger ein Knight.
Okay. Dann Max, Dreierkette, Viererkette. Also klar, Darmstadt spielt 4-4-2, du hast es gesagt. Man könnte so ein 4-4-2 auch mit so einem, ich sag mal, 3-4-3 vielleicht versuchen zu spiegeln. Also Dreierkette, Viererkette, was würdest du machen?
Ich habe lange überlegt, weil die Dreierkette ja in den Umstellungen gegen Münster und auch gegen Elversberg immer besser funktioniert hat als die Viererkette. Ich würde mir die Option mit Dreierkette aber zum Schluss übrig lassen. Wie gesagt, aufgrund dieser Intensität, die ein Gangkamm am Ende mitbringt. Das heißt, du könntest ja dann vom 4-4-2 umstellen, jemanden rausnehmen und dann ein 3-4-3 mit Rosoldi, Vogelsammer in Gangkamm spielen. Aber ich bleibe beim 4-4-2. Soll ich auch schon sagen, mit wem?
Ja, machen wir gerne.
Dann mit Zieler im Tor natürlich. Die Viererkette bestehend aus Vdovic, Halstenberg, Neumann, Moroja. Ich glaube, dem wird in der 60. eingewechselt und Moroja ist ja sowieso gelb vorbelastet nach einer weiteren gelben Karte. Kunze, Leopold ja, im Mittelfeld, Lee links, Tadel rechts und Doppelsturm, Tresoldi, Vogelsammer.
Das würde ich genauso teilen. Also das wäre für mich, ich habe lange überlegt, ob ich dem schon reinnehme, würde ich aber nicht, weil ich ihm tatsächlich erstmal Spielminuten geben würde, so wie du, um ihn dann in Köln von Beginn an im Zweifel zu bringen, vor allem, weil ja Moroja jetzt unter der Woche angekündigt hat, ja, Hannover bleiben? Ich weiß ja nicht. Muss ich mit meinem Berater sprechen. Klingt dann eher nach Abschied. André, wie würdest du aufstellen?
Am liebsten würde ich aufstellen lassen von Valeri Ismail oder Rafael Vicky, auch beide verfügbar, aber auch nicht möglich.
Valeri Ismail vor allem, okay.
Dementsprechend würde ich tatsächlich so aufstellen wie Max einzig. Ich würde tatsächlich, mieser Move, na, aber ein Arschloch-Move musst du halt haben. Du musst irgendwie ein Zeichen setzen. Ich würde auf jeden Fall dem bringen und den linken Verteidiger da spielen lassen. Ihn als linken Verteidiger spielen lassen.
Du würdest Dorik rausnehmen?
Ja.
Okay. Und vorne, wolltest du jetzt wie spielen? Also auch Kunze, Leopold, Tata, Lee und vorne, ganz vorne?
Dass du Kunze als ganz vorne...
Ja, ja. Ja.
Ich würde mit Tresoldi an Start gehen und ich würde dahinter tatsächlich Vogelsammer stellen. Oder also nicht okay. Dahinter, aber daneben. So leicht versetzt.
Kriegst du?
Mir gefällt die Formation von Max und von dir sehr gut und ich würde mich da stillschweigend anschließen wollen.
Also haben wir nur auf einer Position Dissens und das nur mit André? Das ist ja schon mal viel wert.
Das ist schon gut und wahrscheinlich wird auch mein Dissens nicht aufgehen, wahrscheinlich wird er euch folgen, aber es ist doch spannend, dass kein Zeichen gesetzt wird und wir uns aber auch nicht trauen, Zeichen zu setzen, weil wir nach diesem scheiß Auswärtsspiel so in einer Schockstarre gefangen sind, weil wir Angst haben, weil wir gewinnen müssen. Das ist das falsche Mindset. Eigentlich müssten wir doch irgendwie irgendwie Mut, irgendwo muss Mut her.
Ja, dann mach doch deinen Tipp mal mutig. Was tippst du denn?
Wir verlieren 3-1 und die Hölle brennt.
Okay, Chris?
Wir gewinnen 2-0.
Max?
Kurz zur Aufstellung nochmal. Ich hätte bei Tobi erwartet, dass er seinen hochgelobten Max Christiansen in der Startelf sehen möchte, der in den vergangenen vier Spielen ganze 43 Spielminuten absolviert hat.
Nee, aber, Kunz hat mich überzeugt. Das lieb von dir, dass du nochmal aber Kunz hat mich überzeugt, ja.
Okay. Wenn 96 so spielt, wie Max heute hier gegen Tobi schießt, aber gewinnen wir doch 5-0. Ich möchte meinen Tipp dann ändern.
Ist zu spät.
So, aber ich gehe auch nicht wie André auf Niederlage, sondern auf einen 3-2-Sieg, auf ein hochintensives Spiel, viele Umschaltmomente, viele Tore und einen Lucky Punch durch einen Gang kam in der 88. Minute.
Ich glaube so ähnlich von der Chronologie, ich glaube aber nur an ein 2-1. Am Ende für Hannover 96 und die Verteidigung der Tabellenführung. So, dann ist das Spiel auch im Sack. Dann gucken wir mal, was wir für den letzten Teil noch so ein bisschen aufgehoben haben. Ein bisschen plaudern wir so ein bisschen, vielleicht auch schon mal. Doch, die Winterpause naht. Haben wir dann doch Baustellen im Kader? Was ist mit Morojas Abgang, der vielleicht im Raum steht? Machen wir alles gleich, nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Bis auf André glauben wir also alle an 96 Heimsieg und damit die Verteidigung der Tabellenspitze. Dann sind noch 4 Spiele bis zum Winter und Markus Mann, André hat ihn zitiert, hat gesagt, na, wir müssen mal gucken, ob wir im Winter noch was machen. Haben wir denn überhaupt Baustellen? Also gibt es denn überhaupt Positionen, bei denen wir zwingend externes Blut zur Auffrischung brauchen? Oder haben wir vielleicht sogar in der U23 Leute, die jetzt in der Hinrunde trotz eher mäßiger Ergebnisse, Klammer auf, nicht unbedingt nicht zu erwarten gewesen, Klammer zu, auch ein Potenzial haben für die erste Mannschaft? Oder wo? Also ich weiß, zentrales Mittelfeld, Max, du hast da schon deinen tatsächlich Favoriten genannt und das ist auch, glaube ich, immer noch realistisch. Aber Chris, für dich, haben wir denn Baustellen, müssen wir jetzt vielleicht gucken, okay, im Winter schon Entscheidungen treffen, mit wem verlängern wir nicht und wenn wir nicht verlängern, vielleicht sogar schon im Winter handeln. Wie siehst du das?
Also zum Thema Seymour Royer muss man ja erstmal sagen, der Spieler hat noch einen Vertrag bis Mitte nächsten Jahres. Dann ist er, glaube ich, 31. Und ich glaube, dass es nicht unüblich wäre, dass man dann als Fußballprofi darüber nachdenkt, wo man seine Karriere zu Ende bringen möchte, ob man sie in der Heimat zu Ende bringen möchte, ob er nach Japan zurückgeht oder ob er im Ausland bleibt oder ob er nochmal versucht, sich zu verbessern. Grundsätzlich glaube ich, wir haben immer sowohl wie zum Saisonbeginn wie auch nach wie vor Bedarf auf der linken Verteidigerposition. Da fehlt uns ganz einfach die Alternative. Ich finde diese Notlösung mit dem unzureichend. Ihr seht, zeichnet sich leider nach und nach ab, dass er dieser Rolle nicht gerecht werden kann. Und darüber hinaus, so wie wir aktuell spielen mit zwei Spielspitzen und einem Lee und einem Tuddle, die über so die Halbräume rechts und links kommen sollen, glaube ich, dass wir auch da unzureichend bestückt sind. Im Sturm, finde ich, sind wir gut aufgestellt. Da hat vor allen Dingen die zweite Riege gezeigt, dass wir uns auf sie verlassen können. Fogi ruft sehr gute Leistungen ab. Mit dem Gangkamp wäre es natürlich schöner, wenn er mehr trifft, aber ich glaube, da können wir nicht meckern. Und ja, ob wir wirklich eine Zentrale brauchen, weiß ich nicht.
Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist eine Unterstützung für Josh Knight, und zwar sprachlich. David Wagner hat ja einen amerikanischen Pass und spricht hervorragend Englisch aus seiner Zeit aus Norwich City. Vielleicht kann man das ja als Verstärkung
einplanen. Das Positivste ist ja, dass André die ganze Zeit die Schnauze hält, weil er bei transfermarkt.de am Scrollen ist, welche vertragslosen Trainer gibt es noch, die in irgendeiner Art und Weise besser sein könnten als Marc. Es ist so ja, schlimm.
Ich habe nur deutschsprachig genommen. Aus Spanien hätte ich auch noch ein paar Namen im Angebot.
Tobi, bitte mute ihn, ansonsten kann er gerne weitersuchen.
Also ich bin erschrocken, du redest von deutschsprachigen, Marc van Bommel hast du gesagt, wen hast du noch gesagt? Ja gut, aber kein Deutsch. Du sprichst
doch Deutsch immer fantastisch.
Ja, hallo.
Aber ganz entscheidend denke ich auch, also vor der Saison hätte ich gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen, ich sag mal, Typ Littberg, wie wir ihn jetzt bei Darmstadt sehen werden. Davon würde ich jetzt im Winter auch Abstand nehmen. Hätte ich zwar immer noch gerne so einen Spieler, aber das ist unrealistisch. Deswegen glaube ich, wir müssen wirklich die Löcher stopfen, die uns die Saison gezeigt hat. Und die Löcher sind tatsächlich, also ist eigentlich Jannik Rochelt. Er wird nicht das bringen, zumindest nicht in dieser Saison, was wir von ihm erwarten. Das heißt, auf dieser Position besteht Handlungsbedarf, und zwar ganz, ganz dringend. Max hat da schon was skizziert, aber ich glaube, da sollte das Hauptaugenmerk drauf liegen. Und, aber das habe ich auch schon länger erzählt, ich bleibe dabei, ein Linksverteidiger, und sei es nur als starker Backup, ist unbedingt vonnöten. Wenn da mal irgendeine Verletzung passiert oder sonst was, sind wir da komplett nackt. Und das ist auch für unsere Ambition nicht das, was ich mir wünsche. Der Rest der Mannschaft funktioniert. Der Rest der Mannschaft ist auch aus meiner Sicht doppelt besetzt. Wir haben auch viele verschiedene Spielertypen, sodass wir auch in der Lage sind, nochmal was zu verändern, nochmal eine andere Gewichtung, eine andere Wucht reinzubringen. Haben wir alle schon skizziert. Das heißt, wenn ich mir zwei Wünsche wirklich zu Weihnachten wünschen dürfte, wären es exakt die: ein Rochelt-Ersatz auf der, wie sag mal, Playmaker-Position oder irgend sowas, der die Offensive einfach besser einbindet, und wirklich nochmal ein Backup, einen guten Backup für den Linksverteidiger. Dass, wenn da mal irgendwas passiert, man nochmal was im Petto hat.
Bei Rochelt bist du, glaube ich, bei André Max, oder? Da hast du ja auch schon einen klaren Wunsch geäußert, der sich leider im Sommer zum Deadline Day nicht mehr realisieren ließ.
Ja, mit dem offensiv flexiblen Anton Zaletros von AEK Stockholm, der ja sowohl auf der linken offensiven Flügelposition spielen kann, wie er es früher gemacht hat, als auch im Mittelfeld. Aber im Mittelfeld habe ich auch einen Wunsch. Und ich weiß nicht, wie da die Vertragsmodalitäten sind, weil ich im Vertragsrecht nicht ganz bewandert bin. Aber Markus Mon sollte 100%, oder sagen wir 90% seiner Energie daran setzen, Marius Wörl schnellstmöglich in diesen Kader zu befördern. Weil wie der bei Bielefeld teilweise performt, also hinter den Stürmern quasi und sowohl defensiv als auch offensiv, ist eine klare Fehleinschätzung sowohl vom Trainerteam als auch von der Sportdirektion gewesen, weil ein Wörl jetzt wäre perfekt in unserem System.
Neben ein Wörl spielt so, wie ein Gindorf wir uns erhofft haben, dass er spielen sollte. Leider kann er es nicht zeigen, er kriegt auch die Zeiten nicht, aber das wäre quasi die Position im Kader. Nur das würde für Gindorf bedeuten, ab nach Bielefeld.
Ja,
habe ich vorgeschlagen.
Ich weiß halt nicht, ob man Laien jetzt so kurzfristig auflösen kann und ohne finanzielle Bedingungen geknüpft.
Ich glaube, das geht nur im FIFA-Manager. Aber ich bin jetzt
Fußball-Manager, den ich spiele, da geht es auf jeden Fall. Aber
da geht es ja. Aber es hängt vom Vertrag ab. Ich glaube, es gibt solche Verträge, wo Klauseln drin sind, dass man ihn zurückholen kann. Aber Wörl muss man auch ehrlicherweise sagen.
André lebt noch in der Anstoß-2-Zeit.
Nee,
Anstoß-3 Maximum. Das also.
Ja. Aber Max,
was denkt er denn jetzt gegen mich? Hör mal, ich spiele nicht mit VfL Wolfsburg.
Die Spiele, die ich gesehen habe mit Bielefeld oder von Bielefeld, da muss ich sagen, sind die Pokalspiele schon herausgestochen bei Marius. Also sowohl gegen uns als auch in der Runde danach war Wörl schon stärker als in der Liga.
Also es geht
gegen
ja
Hamburg, um die, das Jahr davor hat er den Elfmeter verschossen, den Entscheidenden.
Also mir geht es auch um die taktische Flexibilität, die der mitbringt. Der kann ja Sechser spielen, der kann Achter spielen, der kann auch in 3-4-3 einen Halbraum-Zehner spielen. Und das ist, also es wäre ja so eine Allzweckwaffe, der sich...
Robin Kahle.
Ja, habe ich nicht verfolgt.
Ben Westermeier.
Ja, Ben Westermeier ist ja jetzt auch im Training, aber die letzte Position, die vielleicht noch was verbessern würde, ist nicht die Linksverteidiger-Position, weil ich, also ja, Dovik hier und da, aber so, er macht es trotzdem ordentlich und ich beliebe noch, dass da mehr Luft nach oben ist, aber wir brauchen für die taktische Flexibilität entweder einen linken Innenverteidiger, den wir holen, am besten den Linksfuß, oder wir bilden Wallner so über die Winterpause aus, also Lukas Wallner aus der zweiten Mannschaft, dass der in der Lage ist, regelmäßig im Profikader zu sein, um, falls die Viererkette nicht mehr funktioniert, auf ein 3-4-3 langfristig umzusteigen. Und dafür bräuchten wir halt eben mehr als drei Innenverteidiger im Kader.
Oh, da bin ich bei dir. Warum Wallner und nicht Ullmann?
Zu Ullmann kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich ihn nicht so oft oder nicht so viel beobachtet habe wie Wallner. Aber was Wallner mitbringt, ist 1,93, eine technische Ausbildung bei Red Bull Salzburg und ja, Physis, Zweikampfstärke und ziemlich gutes Tempo für so einen großen Innenverteidiger.
Und du findest ihn auch bisher in der U23 überzeugt?
Ich finde ihn so solide, dass er zumindest für mich Werbung dafür macht, in den Profikader regelmäßig mal reinschauen zu dürfen.
Also da hatten wir schon ganz andere Innenverteidiger aus dem Jugendbereich hochgezogen, die dann im Kader rumstümpern durften. Da finde ich, ist der jetzt nicht das Problem. Da waren die letzten Jahre ganz andere Kandidaten.
Ich sagte auch nicht, dass er ein Problem ist, aber ich muss da nochmal sagen, was macht ihn besser als Erik Ullmann, der immerhin, als du hast gerade gesagt, Red Bull Salzburg, dann komme ich mit Red Bull Leipzig. Also Erik Ullmann ausgebildet in der Leipziger.
Dazu aber auch halte ich nichts von kleinen Innenverteidigern, die nicht durch besondere Fähigkeiten überzeugen können. Ich möchte den Fußballer Erik Ullmann nicht angreifen, aber so 1,81 musst du halt kompensieren können. Und das musst du mit entweder hervorragender Ballführung kompensieren, exzellentem Stellungsspiel oder so gutem Zweikampfverhalten, dass du diesen physischen Nachteil ausgleichen kannst.
Ich finde auch nicht okay, dass André hier Waldemar Anton jetzt so angreift.
Und du hast ja auch einen Linksfuß gewünscht. Also auch das wäre dann schon
ein Argument. Und ich habe einen Linksfuß gewünscht.
Genau, dann ist es Erik Ullmann nicht. Wobei ich sagen muss, dass Erik Ullmann für mich immer noch jemand ist, der mehr Aufmerksamkeit verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir ist dann, wenn ich das so mal sehen würde, gar nicht bange darum, um die Zukunft nach Halstenberg und Neumann, wenn die beiden sich weiterhin gut entwickeln, glaube ich, haben wir da auch gute Jungs. Also, muss man ganz ehrlich sagen, sind beide nur Anfang 20, also da ist noch viel möglich. Aber Max, ich bin bei dir, Wallner einfach auch schon auf höherem Niveau gespielt. In der zweiten österreichischen Liga Kapitän gewesen, also kann auch Führungsspieler sein. Das ist Ulle zwar in der zweiten Mannschaft auch, aber das war in der Regionalliga-Zeit. Also von daher vielleicht nicht ganz vergleichbar, bin ich doch ganz bei dir. Aber okay, das heißt, du wünschst dir dann eher...
Aber wir halten fest, wir alle erwarten uns etwas. Und wir sind nicht zufrieden.
Ich erwarte nichts.
Vor allem offensiv. Ich
bin zufrieden. Ich erwarte höchstens, dass wir den einen oder anderen aus der U23 hochziehen.
Du bist zufrieden, Tobi.
Ich bin zufrieden. Ben Westermeier, Robin Kahlen würde ich gerne öfter sehen. Stefano Marino im Sturm wäre jemand. Tom Sanne bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ja, natürlich.
Tobi sagt ja auch, Liebe kennt keine Liga.
Ich bin in 2 Jahren gespannt drauf. Aber ich hatte ja, also vor einigen Wochen hatte ich ja angeführt, was denn das so Kriterium für den Aufstieg ist. Und das ist ein offensiver Unterschiedsspieler. Und den haben wir nicht als einzige Aufstiegsambitionsmannschaft der Historie der zweiten Liga. Unser jüngstes.
Wir haben ihn schon, aber wir haben ihn definitiv, er zeigt es nur nicht.
Der ist?
Rochelt, ja, also der ist von seinen Anlagen her, das ist schon so.
Ja, von aber für mich ist Rochelt,
welche Anlagen? Kein, Tobi, was hast du jeweils
in dem gesehen? Wie Tim Kleindienst oder Yannick das Bestes bei Heidenheim ist, sondern für mich ist Rochelt Florent Muslia. Yes. Der wird jetzt zu einem Verein gehen, wo er keinen Druck hat, dann wird er druckbefreit 20 Scorer in der Liga machen, gegen uns 2 Tore schießen und dann zu einem Erstligisten gehen und dort seine Gelegenheit haben.
Ja, okay.
Bekommen. So wie es Florent Muslia bekommt. Weil Florent Muslia hat bei uns auch nicht funktioniert und man hat gesehen, dass der.
Hielt ich ehrlich gesagt sogar noch für stärker als Janik Rochelt. Aber gut,
das ja, ist. Ja, also auch von den Zahlen hat Florent Muslia zumindest also so Scorer gemacht und so, ohne jetzt Rochelt runterreden zu wollen. Aber so
Muslia hat immer getroffen. Ball irgendwie. Gut, auch mehr am Ball. Also war besserer also Fußballer. So.
Ja. Also ja, ich würde jetzt Florent Muslia. Ich würde Florent Muslia gerne begrüßen.
Von Muslia kann man ja ausmalen. Von Muslia habe ich immer behauptet, der ist in der ersten Liga besser aufgehoben als in der zweiten. Freiburg straft mich Lügen, aber das, ich bin immer dabei geblieben, dass ich der Meinung war, der gehört eher in die erste Liga.
Ja, also ist ein Leihkandidat. Also den,
ob man da ja, das können wir nicht, das geht nicht, das können wir nicht machen. Brauchen wir doch aber auch nicht. wenn wir aus Stockholm holen. Da brauchen wir doch nicht. Und vor allem, der wird sich bei uns ja auch gleich wohlfühlen. Ist da nicht sogar eine Fanverbindung? Also ich meine, das ist ja perfekt.
Die Szene von Hannover 96 und AEK Stockholm ist befreundet.
Na, guck mal.
Das ist doch regelmäßig anzutreffen auf Auswärtsfahrten.
Ja, ob man das jetzt positiv bewerten muss, weiß ich nicht. Aber zumindest gibt es da eine Verbindung. Und dann fühlt es sich ja fast vielleicht wie zu Hause.
Aber Tobi, jetzt nochmal, ich möchte darauf zurück, dass du das auch gesagt hast, damit das nicht. Du bist wirklich der Meinung, dass, wenn sich jetzt nicht irgendwie ganz besonders was auftut, wir mit diesem Kader auch weitergehen können. Ergänzung hast du gesagt aus der U23 und trotzdem um den Aufstieg ernsthaft mitspielen können?
Ich glaube, das beantworte ich. Mit Glück. Mit Glück ja. Wenn wir sicher gehen wollen, brauchen wir das, was Max fordert.
Also, stopp. Also die zweite Liga ist so schlecht wie schon lange nicht mehr. Das ist positiv wie negativ, weil da kann irgendwie jeder jeden schlagen. Also Elversberg könnte, wenn es gut für die läuft, Tabellenführer werden nach dem Spieltag. Das muss man sich mal vorstellen. Also, die Liga ist extrem schwach. Es gibt keine Mannschaft, die groß heraussticht. Natürlich ist das eine Chance, gleichzeitig aber auch eine Gefahr, wenn wir nicht dann doch diesen Unterschiedsspieler verpflichten, der uns nochmal die Stufe höher bringt. Ich glaube aber schon, wenn wir das Niveau halten und vielleicht nochmal auffrischen. Ich will gar nicht, also okay, ich bin diesen einen Transfer von Max, den winke ich durch. Das ist okay. Da bin ich fein mit. Aber ansonsten brauchen wir es nicht. Nein, brauchen wir nicht. Bin ich fest der Meinung. Weil ich glaube, dass wir wirklich Potenzial haben, in der zweiten Mannschaft da auch mal reagieren zu können. Ich glaube sogar, dass wir auf Sicht Marcel Halstenberg ausplanen können aus dem Kader. Ich halte Phil Neumann für den stärkeren, konstanteren. Marcel ist in dieser Saison...
Das trifft sich hervorragend, dass sich Neumann selber ausgeplant hat.
Ja gut, aber bis zum Sommer ist er wohl noch da. Und danach ist mir erstmal egal. Dann werden die Karten neu gewischt. Aber bis zum Sommer kommt er hier nicht weg. So ganz einfache Kiste. Und der wird einen Teufel tun und dann in der Winterpause abreißen lassen. Das heißt, für mich ist Marcel da eher der Spieler, den wir potenziell ersetzen müssen, weil ich glaube, sein Körper macht langsam Zimperlein. Da bin ich fest von überzeugt. Er hat immer wieder Situationen, wo er kürzer treten muss im Training und dergleichen, wo er im Spiel auch mal raus muss. Schön, dass er in der 90. Minute in Elversberg noch Sprints macht. Oder Magdeburg hast du gesagt, noch Sprints macht, damit er seine 10 Kilometer voll macht. Aber es gibt auch Spieler, da muss er in der 60. Minute raus, weil er nicht mehr laufen kann. Also von daher, das ist für mich eher das Risiko. Ich bin dann auch dann bei Stefan Neitel. Josh Knight muss halt spielen, so aus meiner Sicht. Ich glaube, dass der das gut machen kann. Und wir haben dann mit Lukas Wallner, da bin ich ja doch bei Max, weil er ist ja Linksfuß, jemanden, der auf jeden Fall das Potenzial hat, in vielen Jahren dazu gesagt, ne, mal diesen Weg mitzugehen. Hat von den Anlagen her, ja, dann sagen wir ein, zwei Jahre, aber zumindest mal in Jahren, er bringt die Anlagen mit und kann sich da noch weiterentwickeln. Sodass ich sagen muss, also für die Rückrunde, ja, den Fädenzieher im Mittelfeld. Okay, sofort, nehme ich sofort. Ansonsten bin ich zufrieden, weil ich dann glaube, wir können immer noch aus der U23 mit guten Leuten auffüllen, die das Potenzial haben. Und ich sehe keine Mannschaft, ehrlich gesagt, die so konstant performt, auch wenn sie den besseren Einzelspieler auf manchen Positionen haben, entweder im Sturm, auf der 10 oder sonst irgendwo, haben wir vom Gesamtgerüst her die homogenste Mischung aus meiner Sicht. Wir haben eine ordentliche Offensive, weil wenig ausrechenbar und jeder trifft mal. Wir haben nicht den einen herausragenden Spieler. Mittelfeld ist okay und Defensive ist gut. Das ist eine homogene Einheit, eine Mischung, die passt. Andere haben eine Top-Offensive oder eine Top-Defensive, aber sie haben nicht beides. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns nicht verstecken. Also André, um die Frage zu beantworten, ja. Gut, war ein langes Jahr. Ich merke schon, ihr seid eingeschlafen. Aber es ist nicht schlimm. Also ich freue mich ja, wenn ihr keine Widerrede habt.
Wenn das so klappt, wie du das sagst, mir fehlt der Glaube.
Ich weiß es halt nicht. Also ich bin, Elversberg hat mich erschreckt.
Aber
ich hätte nicht erwartet.
Mich hat Hannover erschreckt.
Gibt es nicht auch einen psychologischen Effekt, wenn du jetzt zu viele Spieler verpflichtest, obwohl die Mannschaft auf Tabellenplatz 1 steht? Ich glaube, wenn du wirklich diesen einen Hit machen kannst, die Mannschaft sieht selber, dass es jemanden gibt oder dass es eine Position gibt, auf der unterperformt wird, und wenn es da eine spürbare und auch für die Mannschaft akzeptable Verstärkung gibt, dass sie sagen, ja, genau das hat uns gefehlt, das kann Rückenwind bringen, aber wenn du zu viel machst, unnötig machst, glaube ich, bringst du eher Unruhe in die Mannschaft, die ja zumindest so sehr funktioniert, dass es momentan zu Platz 1 reicht, als wenn du dann lieber wenig machst. Also ich bin da auch eher vorsichtig.
Hast du recht.
Aber wir wollten ja alle maximal zwei Spieler.
Ja, warte mal, und da ist Rochelt genau der Richtige, den sie Rochelt nennen. Den sie einfach beim Nachnamen, dass sie nicht Herr Rochelt gesagt haben, ist eigentlich schon ein Wunder. Von daher, das ist genau die Position, auf der wir handeln müssen. Da wird die Mannschaft sagen, ja, das macht uns stärker. Alles andere wäre eine Gefahr.
Ja, aber Gröbner, es ist doch so. Du hast
auf, der auf der Position werden wir nichts ändern, André.
Nee, da werden wir nichts ändern, bestimmt. Oh, okay. Komm, letzter Satz und dann machen wir zu. Komm.
Ja.
Vorsichtig.
Du hast gesagt,
du bist
schwächste zweite Liga aller Zeiten.
Du bist eingekauft.
Ja? Schwächste zweite Liga aller Zeiten, hast du gesagt. Richtig. Ja. Das Fenster, haben wir skizziert, wird im nächsten Jahr maximal dünn werden für uns, auch richtig. Das heißt, dieses Jahr ist unser Jahr, wo die größtmögliche Chance mit dem geringstmöglichen Aufwand und mit einer Portion Glück ist, einfach aufzusteigen. Ob wir dann eine tolle Mannschaft für die erste Liga haben, ist geschenkt, das sind Zukunftsprobleme. Aber deswegen sage ich, sollte man alles in unserer Macht Stehende tun im Winter, um es so abzusichern wie nur möglich, sich zu verstärken wie nur möglich. Und da finde ich, und darum ging es mir ja eigentlich bei der Einleitung, ist so ein Interview von Markus Mann am 20. November echt ein Problem. Dann sag doch lieber gar nichts. Dann sag doch lieber gar nichts.
Es ist doch scheißegal, was er sagt. Es ist scheißegal, was er sagt.
Nein, es geht um das Zeichen an die Mannschaft. Es geht um das Zeichen an die Fans. Es geht um die Zeichen an das Zeichen an die Region. Nochmal Leute, jetzt
vor dem Darmstadt-Spiel
kommt Attacke und dann kommt sowas wie, hey, da sind zwei Austausch-Japaner gerade da. Die wollen sich das hier mal angucken. Hey.
Ist doch gut. Dann lass ihn doch das sagen. Ist doch völlig in Ordnung. Ich finde es gut, dass wir diese Kooperation haben. Macht uns nicht schlechter. Matsuda war ein voller Erfolg. Ja, aber was soll er denn sagen? Also, Samstag.
Volle Pulle, voller Angriff. Ich höre nichts aus dem Umfeld. Das Umfeld, sonst sagen wir mal, das Umfeld muss ruhig sein. Ja, klar, in bestimmten Fällen. Aber es kommt gar nichts. Das Umfeld ist emotionslos. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jeder will. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Aufstieg das Ziel ist. Ich habe in keinster Weise weder verbal noch von
der Aktion das ist eine individuelle Wahrnehmung.
Will.
Das ist eine individuelle Wahrnehmung. So, und André, damit ich dich jetzt und deinen Satz zumachen kann, bei Kooperationen gibt es auch vertragliche Verpflichtungen. Bedeutet, du, wenn du so einen Vertrag eingehst, dann sicherst du der kleineren Mannschaft auch zu, Spielern Chancen zu geben. Bedeutet, scheißegal, was Markus Mann gesagt hat, vielleicht ist es einfach eine vertraglich festgelegte Option und von ihm einfach das Ankündigen eines Zuwachses von Spielern. Lass es doch einfach geschehen. Dass das keine Spieler sind, die in den nächsten Spielen von Anfang an auf dem Platz sehen werden, das weiß doch Hans und Franz. Bleib mal ein bisschen ruhig, lass das einfach geschehen und bewerte es bitte nicht zu hoch.
Und genau so
funktioniert
Matsuda funktioniert. Genauso lassen wir es geschehen, dass wir am Samstag einen Heimsieg einfahren. Und genauso lassen wir es zu, um Chris zu zitieren, dass wir danach glücklich und zufrieden sind. Und deswegen freuen wir uns darauf, Samstag ins Niedersachsenstadion zu gehen. Bei zwar kalten minus 1 Grad, aber ein schönes Spiel zu sehen. Ich freue mich, mal wieder im Norden zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sage eins noch mal kurz in eigener Sache. Ihr hattet zwei Folgen gehört, die tontechnisch nachbearbeitet wurden mittels KI. Ich verzichte heute darauf, weil ich lieber Hall habe, als zu lallen. So. Da müsst ihr jetzt mit leben. Wir kommen zurück zu unserem alten schlechten Ton, als einen guten Ton zu haben, aber das Gefühl zu haben, ich sei hier unter Drogen. Das möchte ich nicht. Deswegen, der Hall ist zurück und so sind wir es auch aus der Länderspielpause und freuen uns auf das Heimspiel gegen Darmstadt 98, auf den Heimsieg, weil André hat keine Ahnung. Und deswegen denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.